Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Kinderdocs, rund um die Gesundheit von Kindern. Unsere beiden Kinderdocs sitzen hier bei mir im Studio am Großen Burster und heute wollen wir das Thema Zecken besprechen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Hallo, liebe Insa.
Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft hier in Hamburg und Pressesprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Ja, hallo.
Hallo, Charlotte. Das Thema Zecken ist ja eins, das wichtig ist, jetzt in diesen Monaten ganz besonders. Warum ist das Thema so wichtig?
Zecken sind ja sehr häufig. Und Kinder, die viel im Freien draußen spielen, in der Wiese oder im Wald, kommen ja nicht selten auch mit einer Zecke nach Hause. Das ist also ein ganz alltägliches Thema. Es ist auch so, dass dieses Thema irgendwie ein bisschen angstbesetzt ist. Also das hat sicher mit der medialen Berichterstattung zu tun. Und wir erleben ganz oft in der Praxis Eltern, die in größter Sorge sind, weil sie eine Zecke gefunden haben. Und wir wollen ein bisschen aufklären, was kann überhaupt passieren, welche Krankheiten können Zecken übertragen, was kann man und muss man machen, wenn man eine Zecke findet und ein bisschen mit der Angst aufräumen, denn man muss keine Angst haben.
Wir sprechen nachher auch darüber, was man tun sollte, wenn man eine Zecke findet und was nicht. Aber wir wollten uns erstmal gemeinsam anschauen, welche Krankheiten da eigentlich übertragen werden können.
Ja, grundsätzlich unterscheiden wir in Deutschland zwei verschiedene Krankheitstypen. Und es ist schon wichtig, das einmal zu sortieren. Die eine, das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, abgekürzt FSME, ein Wort, das man sich nur schwer merken kann. Das ist eine seltene, im Kindesalter vor allem selten auftretende Erkrankung, die über die Zecken in deren Speicheldrüsen übertragen wird. Und welche durch, das ist ein Virus, muss man wissen, das heißt, es gibt keine antibiotische Therapie. Wichtig zu wissen ist, dass die Frühsommer-Meningoenzephalitis bislang nur in Endemiegebieten übertragen wird. Das heißt, Zecken in Süddeutschland, da kann man so ziemlich in der Mitte von Deutschland eine Linie quer durchziehen, mit ganz wenigen Ausnahmen, gibt es sie, genauso wie in Südschweden, in Polen und in Österreich in bestimmten Bereichen. Und in anderen Regionen bei uns in Norddeutschland überhaupt nicht.
Da ist das eigentlich landläufig als Hirnhautentzündung richtig bezeichnet?
Ja, Meningoenzephalitis steht ja für Hirnhäute und Hirnentzündung. Genau, Meningo sind die Hirnhäute und Enzephalitis steht für Hirnentzündung. Das ist eine unangenehme Erkrankung, für die wir keine kausale Therapie haben, also wie beispielsweise jetzt eine antibiotische oder antivirale Therapie, die wir aber durch eine Impfung super gut verhindern können. Das heißt, wenn man mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, zwischen vor allem März und Oktober, wenn Zecken aktiv sind, draußen unterwegs ist, dann ist es sinnvoll, sich in Endemiegebieten, also auch beim Besuch der Großeltern in Schwaben oder auch wenn man im Allgäu oder in Bayern Urlaub machen möchte, vor allem wenn man campen geht oder dort wandern geht, zu schützen. Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass Zecken nicht springen und nicht fliegen und einen nicht anfallen, sondern dass Zecken abgestreift werden. Zecken sind im höheren Gras und im Unterholz und im Gebüsch, wo sich Kinder sehr gerne aufhalten und befinden sich etwa auf 80 bis 100 Zentimeter Höhe. Wenn man jetzt daran vorbeigeht, dann streift man sie sozusagen mit und sie suchen sich dann ein kuscheliges Plätzchen. Und das bedeutet, bei Erwachsenen würde man aufgrund dieser Höhe als erstmal so gucken am Nabel oder unter dem Hodensack oder so, in der Leistenregion, Kniekehle. An den Beinen, Kniekehle. Mhm. Und bei den Kindern muss man auch sehr gucken im Bereich von Kopf, hinter den Ohren, Haaransatz. Sie haben auch oft ja noch nicht so dichtes Haar, die Kinder, sodass die auch im Haaransatz, im Übergang an der Haargrenze sich befinden. Es kann unter der Achselhöhle sein. Auch bei Kindern muss man eben die Regionen absuchen, die nicht so offensichtlich sind.
Aber vielleicht sagen wir nochmal, bevor wir dazu kommen, was man macht, wenn man eine Zecke findet. Nochmal die zweite Erkrankung wollten wir gerne erwähnen, die durch Zecken übertragen werden kann. Die Zecken können nicht nur Viren übertragen, sondern auch ein etwas atypisches Bakterium und eine Erkrankung verursachen, die wir Borreliose nennen. Und
das anders, ist fies, ne?
Die Borreliose, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, ist eine Erkrankung, die eben durch die Zecken übertragen werden kann, etwa und in verschiedenen Stadien auftreten kann. Das häufigste Bild, was wir sehen als Borreliose, ist die eine Haut, ein Hautsymptom, ein sogenanntes Erythema migrans, eine Wanderröte. Das ist eine kreisförmige Rötung, die nicht zwingend an der Stelle des Zeckenstichs gesehen wird, kann irgendwo am Körper auftreten und in der Regel ist es wie so ein roter Ring, der in der Mitte ganz abgeblasst und hautfarben ist und mindestens 4 bis 5 Zentimeter groß ist und immer mit der Zeit von Tag zu Tag und Woche zu Woche immer weiter größer wird, deswegen Wanderröte genannt wird. Das ist das Bild, was wir ungefähr 90% aller Fälle einer Borreliose als erstes sehen. Und das sieht man sehr gut. Und das ist eben schon mal ein wichtiger Punkt, mit dem man ein bisschen die Angst nehmen kann. Sie sehen eine Borreliose bei ihren Kindern. Und
aber das muss nicht dort sein, wo die Zecke.
Nein, es kann
ist es sich ganz hat. Oft, aber nicht immer.
Genau.
Stechen die eigentlich die Zecken oder beißen die oder was machen die?
Oh, das kann Claudia gut erklären.
Naja, sie tun weder das eine noch das andere, aber wir haben für das, was sie tun, kein Wort. Deswegen sagt man Zechenstich oder Zechenbiss. Was die machen ist, die haben eine sogenannte Hyphe, das ist ihr Rüssel. Dieser Rüssel ist bepanzert mit Chitin, also sehr stabil. Und diesen kleinen Rüssel bohrt die Zecke, also es ist sozusagen ein Bohrloch, in die Haut des Opfers, will ich es immer nennen. Und zwar so lange bohrt sie, bis sie an ein winzig kleines kapilläres Hautgefäß kommt, also bis sie sozusagen ihre Nahrung findet. Dann denkt sie, hui, hier ist es sehr schön und fährt winzig kleine Widerhaken aus an diesem kleinen Rüsselchen, womit sie sich an der Stelle verankert. Und auf diesen Punkt kommen wir auch später, wenn es ums Zeckenziehen kommt.
Das ist der Entscheidende, diese Widerhäkchen,
genau, nehme ich an. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Aber Fakt ist, für diesen Prozess dieses Hineinbohrens bis zur richtigen Stelle, Beginn zu trinken, Verdauungsvorgang und so, braucht die Zecke einige Stunden. Und im Gegensatz zur Frühsommer-Meningoenzephalitis, die wir durch eine Impfung verhüten können, ist es bei der Borreliose so, dass die Zeit ein sehr wichtiger Faktor ist, weil diese Borrelien nämlich frühestens nach 12 Stunden übertragen werden, wenn sie nämlich über den Verdauungsprozess dieser Zecke auf die Haut gelangen und damit in den Patienten. Und wir wollen, um zur Beruhigung zu kommen, das ist Charlotte auch, finde ich, zu Recht sehr wichtig, noch einmal so eine etwas simplifizierende, aber sehr hilfreiche Sechserregel hier erklären.
Ja, also es ist so, dass wenn man sich die Zecken in Deutschland anschaut, etwa jede 6. Zecke überhaupt eine Borrelien in sich trägt. Und dann bei einem Stich am Menschen ist nur in jedem 6. Fall zu einer Übertragung von Borrelien kommt. Und man dann nur bei jedem 6. Patienten, bei dem Borrelien übertragen wurden, kommt es überhaupt zur Ausbildung von Symptomen, also einer Krankheit. Und das ist nochmal ganz wichtig, nageln Sie uns bitte alle nicht auf diese genauen Prozentsätze fest. Das ist sicher nicht ganz korrekt, aber es veranschaulicht einfach die Größenordnung, dass man eben wirklich ein bisschen was von dieser Angst verlieren darf, dass der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielt, bis die überhaupt übertragen werden können und dass selbst, also und dass einfach dieses Risiko extrem gering ist, dass es wirklich zu einer Borrelieninfektion kommt.
Es dünnt sich also extremst aus, das ist angewandte Mathematik, ne? Ein Sechstel, also ein 15% von 15% von 15%. Und das führt
kann ich
dazu.
Jetzt auch nicht so grad sofort ausgehen,
ja, aber es gibt eine ganz eine gute Zahl, mit der man arbeiten kann. Und das ist im Wissenschaftlichen wird das Intention to Treat Number genannt. Wie viele Menschen muss ich behandeln mit einem bestimmten Medikament, um dem einen zu helfen, der davon profitiert? Und in diesem Fall ist es so, wenn man eine positiv getestete, Borrelien positiv getestete Zecke am Körper hatte, müsste man über 1500 Patientinnen und Patienten, also auch Kindern, das Antibiotikum geben, um den einen zu treffen, der tatsächlich eine Borreliose kriegt. Über 1500 würden das also gar nicht benötigen. Und das
und eine Borreliose, die wir ja
auch
in
behandeln
aller Regel
können.
A sehen und dann B behandeln können.
Ja.
Also keine Panik ist jetzt
keine Panik ist wichtig, genau.
Und keine antibiotische Therapie nur, weil eine Zecke gefunden wurde.
Keine Zecken in die Apotheke tragen, um sie testen zu lassen. Das ist nur für die Labore gut, die damit Geld verdienen, aber überhaupt nicht hilfreich.
Ja. Nochmal eine Frage jetzt. Wir hatten über dieses FSME gesprochen, dessen ausgeschriebenen Namen ich jetzt mal nicht aussprechen kann. Auch Frühsommer
Meningoenzephalitis.
Genau. Ja. Und da ist ja eine Impfung hilfreich. Mhm. Das heißt, die brauchen wir jetzt hier, grob gesagt, in Norddeutschland nicht, wenn wir den Sommer hier verbringen. Und ich nehme an, in Skandinavien auch nicht.
Ah, kommt drauf an. Südschweden hat zum Beispiel Endemiegebiete, wo es sinnvoll ist, das zu haben.
Aber sollten wir in den Urlaub oder zu einem Verwandtenbesuch oder so nach Süddeutschland oder auch in den Mittelmeerraum fahren, dann sollte man diese Impfung tatsächlich durchführen lassen.
Genau, man kann sich vorher sehr gut informieren, ob man in ein Endemiegebiet fährt oder nicht. Im Idealfall auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder beim Kinderarzt oder der Kinderärztin und eben nicht von den Firmen, die die Impfstoffe herstellen, weil die immer sehr viel großzügiger die Regionen ausweisen, in denen irgendwann schon mal irgendein Fall war, wo aber eine Impfung gar keinen Sinn macht. Und dann ist dieser Impfstoff ab einem Jahr, also ab dem ersten Geburtstag, zugelassen. Wenn jetzt eine Familie sagt, unser 13 Monate Alter, den würden wir nie in die Wiese setzen, weil der läuft noch nicht und den haben wir immer auf dem Schoß, dann braucht das Kind das nicht. Aber sobald die Kinder sozusagen wirklich in der Natur selber unterwegs sind, macht das Sinn, so eine Impfung.
Und wie lange hält die?
Das ist so, man hat eine Grundimmunisierung, die in aller Regel es gibt mehrere Impfstoffe, die in aller Regel aus zwei Impfungen besteht, nach denen man dann geschützt ist. Es gibt auch Schemen, mit denen man ein bisschen schneller werden kann. Man braucht bitte, sollte man sich merken, im besten Falle 6 Wochen und länger vor der Reise in das Endemiegebiet, weil man eine Impfung bekommt, 4 Wochen später die zweite Impfung bekommt und etwa 10 bis 14 Tage nach der zweiten prima geschützt ist. Dann bekommt man 6 bis 12 Monate nach dieser zweiten Impfung eine dritte. Damit ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Bei den meisten Impfstoffen hat man dann 3 Jahre Schutz. Wenn man jetzt später irgendwann feststellt, es geht wieder ins Endemiegebiet, dann kann man durch eine Injektion, also 3 Jahre oder noch später, einen Schutz für 5 Jahre erzeugen. Und so kann man das ein ganzes Leben lang fortführen, bei Bedarf.
Das ist eigentlich ganz hilfreich. Und das betraf jetzt FSME, die sozusagen bei uns nicht häufig vorkommt. Das geht eigentlich ein bisschen mehr um Reisen. Und bei uns ist aber Borreliose das Problem, so habe ich das jetzt mitgekriegt. Mhm. Und da ist der Zeitfaktor entscheidend, habe ich jetzt verstanden. Also sobald diese Zecke nicht gebissen oder gestochen, sondern sich reingebohrt hat, dann wird erst nach, habe ich das richtig erinnert, frühestens 12 Stunden?
Das ist sozusagen, was die Fachleute meistens einem mit auf den Weg geben, ist, dass unterhalb 12 Stunden eine Übertragung so gut wie ausgeschlossen ist.
So, und um das jetzt feststellen zu können bei meinem Kind, muss ich das ja dann regelmäßig untersuchen.
Richtig.
Das empfiehlt sich, dass man im Sommer bei den Kindern, die einfach viel draußen spielen, abends einmal ganz kurz guckt an den typischen Regionen, was du vorhin schon gesagt hast, überall da, wo es etwas wärmer ist, also in den Körperfalten, sprich in den Achselhöhlen, am Nabel, Leisten, Kniekehlen, auch bei den Kindern am Haaransatz und hinter den Ohren, einmal guckt. Das ist ja schnell gemacht. Und wenn man dann eine Zecke findet, dann sollte man sie auch direkt ziehen. Und bitte nicht warten bis zum nächsten Tag und dann zum Kinderarzt gehen, denn wir reden über dieses Zeitfenster von 12 Stunden, was wirklich entscheidend ist. Und ob Sie die Zecke ganz oder zum Teil entfernen, ist dann eigentlich fast egal. Die Zecke ist dann tot und kann nicht mehr diese Krankheitserreger übertragen.
Genau,
deswegen beherzt
viele Mythen,
ziehen,
muss ich sagen.
Da gibt
oder?
Es sehr viele Mythen und jetzt gibt's Do's und Don'ts, wie man so schön sagt. Das eine ist, früher hat man ja den Eltern gesagt, pack da Öl drauf oder Nagellackentferner oder sonst irgendwas. Also mit anderen Worten, kill erstmal die Zecke. Das ist ein absolutes No-Go, weil was passiert dann? Die Zecke gerät in Todeskampf und es kann passieren, dass sie in dem Todeskampf erbricht oder Stuhl absetzt. Also genau das macht, womit die Erreger überhaupt erst auf die Haut kommen. Nicht machen. Früher gab es auch immer, das kommt noch von dem Zeckenentfernen bei Hunden oder so, die sind durch den Wald gelaufen, am dritten Tag hat man riesige Zecken an ihnen entdeckt. Dann hat man immer gesagt, dreh die Zecke raus. Das ist absolut kontraproduktiv, weil die Zecke ja niemals loslassen wird und auf jeden Fall mindestens dieser kleine Rüssel, wenn nicht noch mehr, von dem Kopf in dem Patienten verbleibt. Das ist nicht so schlimm, Aber alles, was die Zecke sozusagen sehr stark irritiert oder in Todesangst versetzt, sage ich jetzt mal so, kann zu reflektorischen Absätzen von Erregern führen. Das soll man also bitte lassen.
Man muss sie also überraschen.
Man muss sie sozusagen überraschen. Man nimmt im Idealfall bitte, es gibt Zeckenkarten auch, die sind aber nur in Regionen tatsächlich sinnvoll, wo man keine Krümmung der Haut hat. Und wir haben ja eben schon gehört von Charlotte, die Zecken sind gerne da, wo man sie nicht so gut, also wo man keine freien Flächen um sie herum hat. Deswegen sind die Zeckenkarten auch selten gut zu nutzen. Zeckenzangen sind eher was für sehr große Zecken, die mehrere Tage gesaugt haben und schon beinahe von alleine abfallen. Für die Hunde, weil die sind sehr grob. Wir empfehlen, weil es am einfachsten ist für die meisten Leute, eine feine Kosmetikpinzette mit einem geraden Schliff, also nicht mit so einer Spitze sozusagen, sondern mit einem geraden Schliff zu nehmen. Dicht an der Haut, sehr dicht, so dicht man kommt, an der Haut unter die Zecke zu packen sozusagen. Und jetzt kommt eigentlich das, was viele in ihrer, in ihrer Sorge, diese Zecke muss da unbedingt weg, oft falsch machen. Man soll sie zwar kräftig ziehen, aber ganz langsam, nicht ruckartig. Dann hat man nämlich eine Chance, dass die Zecke reflektorisch diese kleinen vorhin angesprochenen Widerhäkchen an ihrer Hüfe einklappt. Und dass man dann wirklich eine vergnügte, zappelnde, komplette Zecke in der Zange hat, die man bitte nicht zur Untersuchung bringt, ob sie Borrelien trägt. Es gibt aber durchaus die Situation, dass man eine Zecke drin hat, die nicht nachgibt oder dass man vielleicht aus Versehen ein bisschen zu schnell gezogen hat oder dass das Kind sich bewegt hat im falschen Moment. Und dann hat man zwar den Bauch der Zecke und den größten Teil ihres Köpfchens, aber der blöde Rüssel, der steckt noch drin. Und da kann man ganz klar beruhigen, das ist überhaupt kein erhöhtes Risiko, weil die Borrelien da ja nicht sind. Das ist dann ein Mini-Fremdkörper. Man desinfiziert die Stelle, wo man die Zecke entfernen wollte oder dann auch tat, ja ohnehin. Das soll man dann auch gründlich tun und die Stelle unter Umständen mit antiseptischen Salben für ein paar Tage behandeln, dass der Fremdkörper entweder abgestoßen oder verkapselt wird. Aber die Gefahr einer Borreliose steigt nicht, weil der kleine Rüssel drin geblieben ist.
Also das ist wahrscheinlich das dann am meisten verbreitete Märchen, weil das habe ich eigentlich auch immer so gehört. Also ich dachte, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man mit meinen Worten gesagt den Kopf abreißt und der Rest drin bleibt und dann da erst recht sein Unwesen treibt. Also das stimmt überhaupt gar nicht.
Stimmt überhaupt gar nicht und sollte auch dazu führen, dass die Eltern sich ermutigt sehen, rasch Zecken selbst, von ihrem Kind zu holen.
Selbst tätig zu werden.
Und es gibt so Stellen, ne Charlotte, so zum Beispiel am Augenlid oder unterm Hodensack oder so, wo Eltern sich das mal nicht zutrauen. Und das wäre dann mal ein Grund, deswegen zum Arzt zu gehen.
Ja, aber auch in die Notfallaufnahme.
Und zur Not auch in die Notaufnahme zu gehen.
Genau,
wenn man sich das nicht zutraut. Aber wir können die Eltern eigentlich nur ermutigen, sie können nicht so furchtbar viel falsch machen. Hauptsache weg.
Ist das eigentlich besonders? Meine Tochter hatte mal eine Zecke im Ohr.
Ja.
Und aufgrund verschiedener Umstände haben wir das auch eine Weile nicht bemerkt. Und die wurde dann tatsächlich im Krankenhaus, also in so einer Notaufnahme rausgenommen. Und ist das besonders schlimm, wenn es im Kopfbereich sozusagen
Nein. Das ist völlig wurscht, ob im Kopfbereich oder in der Kniekehle. Das macht gar nichts aus. Mir ist zu dem Punkt Borrelien und Borreliose aber auch noch mal eine Sache ganz wichtig. Also die Sorge vor dieser Erkrankung ist unglaublich groß. Und das ist nicht selten auch mal eine Fragestellung, dass Eltern kommen und sagen, können Sie nicht mal bitte Blut abnehmen und ist da nicht vielleicht doch eine Borreliose? Die Form der Borreliose, die wir im Kindesalter sehen, ist in aller Regel oder am häufigsten sind diese Hautsymptome. Das, was wir angesprochen hatten, Erythema migrans, diese Wanderröte. Dann gibt es noch ein Hautsymptom, das ist ein geschwollenes Ohrläppchen, als
das
hätte man
dann späte Hautreaktion.
Dicken Insektenstich, so ganz dick knubbeliges rotes Ohrläppchen.
Das also zum Verständnis, die Zecke hat nicht dort gebissen, sondern
nein, das ist
sonst
einfach
wo,
eine,
aber das ist
eine
das
Reaktion.
Das reagiert.
Genau, genauso kann auch die Brustwarze so knollig sozusagen rot geschwollen sein.
Fast ein bisschen lila sieht das dann aus.
Genau, das sieht man auch und das ist so typisch, dass sowohl bei der Wanderröte als auch bei dieser bei diesem Lymphozytom heißt das im Fachjargon, ist gar keine Blutentnahme erforderlich. Das ist so typisch für eine Borrelieninfektion, dass man das dann auch gleich antibiotisch behandelt. Es gibt dann noch als weitere mögliche sozusagen Krankheitszeichen. Es gibt einmal eine Entzündung großer Gelenke, auch als Spätform einer Borreliose. typischerweise im Schulkindalter, typischerweise das Kniegelenk. Eine Schwellung, die nicht wehtut, die kommt.
Aber recht beeindruckend ist und kommt und geht.
Das ist tatsächlich mal ein Grund für eine Blutentnahme, um diese Diagnose einzugrenzen. Ist das, hat das was mit Borrelien zu tun? Hat das eine andere Ursache? Und eine weitere sozusagen Erkrankung, die durch oder eine Erkrankungsform oder ein Symptom dieser Borreliose kann in Form einer Beteiligung des Nervensystems vorkommen. Das ist eine Gesichtslähmung, so eine einseitige, in der Regel einseitige Gesichtslähmung, so wie bei Karl Dall, sag ich jetzt mal, oder Justin Bieber hatte das ja, ne, letztes Jahr. Das ist vielen, glaube ich, geläufig, so von den Bildern her. Und das ist das etwas, wenn das in der Sommerzeit auftritt, mit auch ein bisschen Fieber oder Kopfschmerzen, auch sehr typisch. Auch da wird dann Labordiagnostik gemacht.
Und auch behandelt. Beides wird behandelt.
Wird behandelt. Beides hat eine super Prognose.
Und wie wird behandelt?
Antibiotisch.
Und zwar teilweise auch über längere Zeiträume.
Ja. Es ist also so, dass für eine Blutentnahme und die Diagnostik, haben wir es mit einer Borreliose zu tun oder nicht, muss immer ein Symptom vorliegen, was ganz typisch ist für eine Borreliose. Dieses diffuse, ich habe einen Leistungsknick, mir geht's nicht so gut, alles tut weh, was auch oft mit Borrelien oder einer Borreliose in Zusammenhang gebracht wird, das gibt es nicht her.
So ein bisschen ist das die Erklärung für alles Mögliche geworden, nehme ich mal an, so eine verdeckte Krankheit, die mancher oder mancher
das
an sich
mag
entdeckt.
Das mag im Erwachsenenalter eine Rolle spielen. Das gibt es aber im Kindes- und Jugendalter so nicht.
Wir haben diese Form der Neuroborreliose bei den Kindern und Jugendlichen nicht. Und was wichtig ist zu wissen, das hat das, was du gesagt hast, ja eigentlich schon impliziert, die Blutdiagnostik bei ganz jungen Kindern ist ohnehin nicht so wahnsinnig schlüssig. Und sie ist auch nicht ganz unkompliziert. Wenn wir nämlich eine Borreliendiagnostik machen, dann werden ganz komplizierte Muster aus verschiedenen Immunreaktionen betrachtet. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit gehen, aber jedenfalls ist es so, dass es sehr häufig Kreuzreaktionen mit anderen viralen Infekten gibt. Das heißt, es gibt durchaus mal einen wird erst ein Suchtest gemacht, der ist oft positiv, und dann muss eine sehr dezidierte, vernünftige immunologische Diagnostik erfolgen, und die ist oft nicht immer super aussagekräftig, sondern dann muss man Titerverläufe heranziehen. Dann muss man nach ein paar Wochen wieder gucken, wie sind denn die Verläufe, und es gibt wenige sehr typische Muster, aber sehr häufig auch so Wischiwaschi-Befunde. Und das heißt, es macht wirklich keinen Sinn, wenn man eine Borreliose durchgemacht hat, ist man jahrelang positiv im Anschluss, ohne dass das einen Krankheitswert widerspiegeln muss, sodass die Expertinnen und Experten, ich denke zum Beispiel an Professor Huppertz hier in Deutschland, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, ganz klar sagen, nur bei ganz bestimmten Fragestellungen solche serologische Diagnostik und das andere führt alles nur zu Verwirrung und großen Ängsten.
Ja, großer Verunsicherung.
Ja. Sag mal, wie ist es eigentlich mit Haustieren? Also ihr habt ja gesagt, Tiere haben auch Zecken, Hunde, Katzen, die schleichen ja vielleicht noch mehr durch Büsche und oder Gebüsch und in der Natur herum und werden dann von Kindern auch geherzt und geliebt, schlafen vielleicht sogar im selben Bett oder was
genau.
auch immer.
Genau, und die ist bringen... Ja, das ist relevant. Die bringen die Zecken mit.
Die bringen die mit und die springen dann auch vom Tier auf den Menschen oder den kleinen Menschen.
Sie springen ja nicht, sie fliegen ja nicht. Aber wenn sie sich beim Tier noch nicht fest verankert haben.
Weil das Fell sie davon abgehalten hat.
Genau, sondern im Fell rumkrabbeln, dann krabbeln sie einfach ein Haus weiter. Dann gehen sie eben auch auf die Menschen über. Und da ist man gut beraten, wenn man seine Haustiere eben auch vor Zeckenbefall schützt. Da gibt es nun diverse Möglichkeiten. Darauf, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht näher eingehen, aber es macht auf jeden Fall Sinn.
Das machen die Tiere. Docs dann.
Genau, neue Serie, sofort gerade geboren.
Ja.
Und kann man sich eigentlich auch durch Sprays, fällt mir gerade ein, die Kinder und sich selbst schützen vor Zecken, das gibt es ja auch, glaube ich. Ne?
Was wir beim bei dem Reisethema mit angesprochen hatten, die Substanzen, die vor Insektenstichen schützen, schützen auch gegen Zecken. Allerdings muss man sich natürlich schon überlegen, ob man wie viele Monate im Jahr spielen Kinder draußen, ob man tatsächlich immer seinem Kind solche Chemikalien auf die Haut tun will. Ich würde es nicht tun. Ehrlich gesagt, hier in Norddeutschland lebend und selbst wenn ich in Süddeutschland leben würde, würde ich mich genauso verhalten. Mein Kind wäre gegen FSME geschützt.
Geimpft nämlich.
Durch eine Impfung. Und ich würde es einfach eisenhart jeden Abend absuchen. Und das ist zwar ein kleiner Aufwand, die müssen einmal nackig durchgeguckt werden, die Kinder. Aber wer da Routine hat, wird, das sagen alle Eltern auch, wer sich daran gewöhnt hat, für den gehört das so dazu wie Zähneputzen. Das ist unproblematisch. Es geht, man muss sich nur am Riemen reißen und es tun.
eine lange Hose, die man in die Socken stopft, würde auch helfen. Aber
das ist modisch nicht zu empfehlen.
Erstens das und zweitens, wenn es richtig schön warm ist und die Kinder draußen spielen, will keiner eine lange Hose anziehen. Aber
das ist so ein typischer Ratschlag, der ist vernünftig, aber das beherzigt keiner.
Also ich habe jetzt mitgenommen, ist alles nicht so schlimm und man kann auf jeden Fall auch weiter in der Natur spielen und auch möglicherweise ohne lange Hose, wenn es dann im Sommer ganz
unbedingt
warm ist.
Unbedingt. Und ich finde, wenn es Kinder gibt, die viel draußen spielen, dann ist es normal, wenn man im Sommer, jeden Sommer mehrfach Zecken bei seinem Kind findet und sie dann auch entfernt. Und das birgt auch nicht in der Summe sozusagen der Zeckenstiche ein besonderes Risiko.
Ja, und vielleicht, weil es so schön ist, es ist so wie bei Mücken auch, bei Zecken und anderem Getier. Es gibt offensichtlich Menschen, die besser riechen für solche Insekten. Es gibt ja, wie wir alle wissen, Menschen, die sehr leicht Mückenstiche sich zuziehen und andere, denen das gar nicht passiert. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass sie mich nur nehmen, wenn auf Kilometer hinweg kein anderer Mensch ist.
Na, hast du Glück gehabt.
Jeder andere ist für mich ein natürlicher Mückenschutz. Die müssen schon wirklich in Todesangst sein, bevor sie auf mich gehen. Und bei Zecken ist es nicht anders. Es gibt Menschen, die sind besonders lecker oder wohlriechend für Zecken. Wir wissen nicht, woran das liegt. Und andere werden scheinbar nie gestochen oder gebissen oder gebohrt. Aber das macht die Sache deswegen noch lange nicht schlimmer. Also wichtig ist zu wissen, was tue ich nicht. Und die eine Krankheit können wir durch eine Impfung gut verhindern, die andere durch das fleißige Suchen. Und diese Leimborreliosen, über die du vorhin gesprochen hast, das dicke Knie zum Beispiel, da gibt es wunderbare Zahlen. Die Leute, die solche Infektionen erleiden oder solche Krankheiten entwickeln, die wissen in aller Regel nicht, dass sie mal von einer Zecke gebissen worden sind. Das heißt, bei denen gab es auch keine Chance, übers Erythema migrans an diese Krankheit heranzukommen vorher. Das sind aber seltene Erkrankungen und die sind auch dann gut zu diagnostizieren.
Okay, vielen Dank. Was ich total irre finde, ist diese, wie sich diese Märchen und Legenden zum Thema Zecken gehalten haben. Also das weiß doch eigentlich jeder.
Ja, das ist auch hier wirklich ein Herzensthema.
Reiß der Zecke nicht den Kopf ab, sonst kriegst du Borreliose.
Ja. Das ist ja, glaube ich, mehrfacher. Nee, damit wollen wir gerne aufräumen. Also, liebe Eltern, entfernt beherzt alle Zecken an euren Kindern sofort.
Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Kinderdocs. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.